Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update. Mit André Schulze und Vasili Franco.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Update, dem Podcast, der den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur rechtsextremen Straftatenserie in Neukölln begleitet. Ein neues Jahr hat begonnen. Wir starten mit den Befragungen der Berliner Staatsanwaltschaft. Und wie immer begrüßen euch hier am Mikrofon Vasili Franco, innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.
Und André Schulze, Neuköllner Abgeordneter und Sprecher der Grünen-Fraktion im Untersuchungsausschuss.
Lieber André, ein neues Jahr hat begonnen. Wir beginnen mit dem letzten großen Komplex des Untersuchungsausschusses in der Beweisaufnahme, nämlich nach Polizei und Verfassungsschutz ist jetzt die Staatsanwaltschaft dran. Wir wollten uns anschauen und werden uns auch in den nächsten Wochen und Monaten anschauen, wie hat denn die Berliner Staatsanwaltschaft die Vielzahl an Straftaten verfolgt? Wie haben sie die Fälle zusammengeführt? Was wurde unternommen, um auch den Seriencharakter zu verfolgen? Und auch mit Blick auf die rechtsextremen Netzwerke in Neukölln und darüber hinaus, was für eine Rolle spielt das überhaupt bei der Staatsanwaltschaft? Und wir hatten in der ersten Sitzung am 10. Januar, der 40. Sitzung des Untersuchungsausschusses, 3 Zeugen geladen.
Genau, wir haben ja auch hier die Herausforderung, wir haben einen sehr langen Zeitraum von 12 Jahren Untersuchungszeitraum, gleichzeitig eine ganze Vielzahl von Fällen. Das heißt, potenziell gibt es eine hohe Zahl an Staatsanwältinnen, die mit irgendeinem dieser Fälle mal zu tun haben. Wir haben deswegen in der Vorauswahl geguckt, welche Personen haben besonders viele Fälle aus dem Bereich des Neukölln-Komplexes betreut oder haben auch besonders herausragende Einzelfälle, also vor allen Dingen Brandstiftungen, betreut oder waren als Führungspersonen verantwortlich. Und so haben wir zu dieser Sitzung Sabine Eppert geladen, die war in der Staatsschutzabteilung von 2016 bis 2020 Staatsanwältin. Norbert Winkler, der von 2010 bis 2014 in der Staatsschutzabteilung war. Und als letztes in dieser Sitzung hatten wir den leitenden Oberstaatsanwalt Raupach, der, als der Name sagte schon, Leitung der Staatsanwaltschaft Berlin. Also die Staatsanwaltschaft ist getrennt in die Generalstaatsanwaltschaft, die nochmal da drüber steht und wo das Verfahren zum Neukölln-Komplex ja auch 2020 hingezogen wurde. Und darunter die normale Staatsanwaltschaft Berlin und die wird eben von Herrn Raupach geleitet, den wir dann als dritten Zeugen an diesem Tag haben.
Die erste Zeugin, Frau Eppert, ist Staatsanwältin und auch in der entsprechenden Abteilung und war an einer Handvoll von Verfahren beteiligt. Wir hatten sie auch in den Akten öfter gesichtet, hatten da aber auch vor allem die Frage, ja, was konkret hat sie jetzt dann in den Fällen, die sie betreut hat, unternommen? Was hat sie da gemacht? Das ging aus der Aktenlage nicht ganz so hervor. Wurden wir dann in der Sitzung schlau?
Nicht so richtig. Also wenn du sagst Handvoll von Fällen, dann ist es, müsst ihr euch vorstellen, eine Breite von Brandstiftungsfällen, die gegen Unbekannt ermittelt wurden, über Graffiti-Schmierereien, die vor allen Dingen dann auch bedrohenden Charakter. Alle, die dem Podcast schon länger folgen, wissen, es gab eine ganze Reihe von Graffitis, die an Hauswände von Wohnhäusern, von antifaschistisch engagierten, von demokratisch engagierten Personen gesprüht wurden und dann natürlich auch damit verbunden immer Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole, Propagandadelikte etc., die sind auch bei ihr aufgetaucht, aber das ist so die Range an Fällen, die mit dem Neukölln-Komplex zu tun hatte. Und ehrlich gesagt, wir waren danach nicht schlauer, weil sie hat sehr häufig darauf verwiesen, naja, sie hat so weit gehandelt, wie die Polizei Schlüsse von ihr haben wollte. Eigene Anregungen zur Ermittlungstätigkeit gab es von ihrer Seite nicht. Sie sah darin auch nicht ihre Aufgabe. Sie sah vor allen Dingen die Aufgabe, dann Verfahren, die die Polizei fertig ermittelt hatte, in Richtung Gerichtsverfahren zu bringen. Wir wissen, dass das in unserem Fall des Neukölln-Komplexes in der Regel nicht so war, sondern in der Regel wurden die Verfahren da eingestellt. Auch bei ihr sind praktisch alle Verfahren eingestellt worden, für die sie verantwortlich war. Und wenn wir sie auch gefragt haben, ja, wie war denn die Zusammenarbeit mit der Polizei? Da war immer, naja, also es gab keine regelmäßigen Gespräche, keine Austauschrunden, da gab es kein gemeinsames Brainstorming oder ähnliches, was man noch in Verfahren machen könnte. Wie gesagt, wir haben ja auch über Brandstiftungen geredet, sondern vor allen Dingen der Verweis auf, ich sage mal, formale schriftliche Kommunikation über die weitere Fallbearbeitung.
Und ab und zu ein paar E-Mails, also so täglich zum Hörer greifen, um sich auch nach den Ermittlungsständen zu erkundigen. Das war weniger der Fall und auch die Frage, wie man dann sich den Überblick verschafft, da kam die Antwort, die Zusammenhänge zu erkennen. Das ist eher die Aufgabe der Polizei.
Und da haben wir auch sehr lange genau über diese Frage der Zusammenhänge gesprochen. Du hast auf den Seriencharakter eben schon hingewiesen, denn 2016 bis 2020 war sie Staatsanwältin. Da wurden die Fälle des Neukölln-Komplexes in der Staatsanwaltschaft immer noch verstreut über verschiedene StaatsanwältInnen in der Staatsschutzabteilung bearbeitet. Und wir haben da auch relativ lange mit ihr darüber diskutiert, was für einen Sinn eigentlich dahinter steckte, diese Fälle zu verteilen, obwohl das LKA und ja auch die entsprechenden Ermittlungsgruppen beim LKA das schon gemeinsam als Serie betrachtet haben.
Ich erinnere mich da ganz bildlich noch an die Polizeibefragung. Da hatten wir einen Ermittler da, der sagte, er sei in die Staatsanwaltschaft mit einem Karton voller Akten gegangen, die zusammen behandelt gehören, habe die dort abgegeben und am Schluss wurden all diese Verfahren auseinandergezogen, also auf unterschiedliche Staatsanwälte und Staatsanwältinnen verteilt. Da haben wir natürlich auch erstmal wissen wollen, wie funktioniert denn dieses Verfahren der Zuteilung der Straftaten, der Ermittlungsergebnisse, die Polizei aufliefert.
Ja, die werden grundsätzlich beim Eingang mit Hilfe eines Algorithmus auf die Dezernenten, also auf die verschiedenen Staatsanwälte und Staatsanwältinnen in der Staatsschutzabteilung verteilt, um auch eine gleichmäßige Arbeitsbelastung zu sichern, wird das gleichmäßig auf die einzelnen Personen verteilt. Dabei werden Fälle nur automatisch zusammengezogen, wenn es so schon einen Tatverdächtigen gibt, also wenn eine beschuldigte Person mit einem weiteren Verfahren dann auf einmal aufploppt. Die Abteilungsleitung sichtet aber durchaus vorher die Fälle und guckt sich an, ob es irgendwelche anderen Gründe gibt, die zu einer Zusammenführung führen sollten. Und sie hat uns das so erklärt, Hauptgrund dafür, dass diese ganzen Verfahren im Neukölln-Komplex auseinandergefallen sind, wäre, dass es immer Ermittlungen gegen unbekannt sind. Also, dass meistens keine Person als Tatverdächtiger schon angegeben war. In einigen Fällen, die jetzt auch zur Anklage gekommen sind, war das dann ab einem Zeitpunkt anders. Aber dass der Hauptteil der Verfahren gegen unbekannt geführt wurde.
Haben wir natürlich kritisch nachgefragt. Also ja, der Seriencharakter spätestens ab 2017 sollte der ja allen bekannt gewesen sein. Zumindest auch die Polizei hatte ihn an der Stelle erkannt. Und da kam zwar auch die Antwort, dass auch bei der Staatsanwaltschaft durchaus man sich bewusst war, dass es sich hier um eine Serie handelt, aber trotzdem rechtfertigt, dass es keine sogenannte Einhandbearbeitung, also eben dieses Zusammenziehen der Verfahren gibt. Das sei ja auch nicht notwendig, weil bei diesen ganzen Unbekannt-Verfahren, wo kein Tatverdächtiger da ist, da kommen wir ja eh nicht weiter. Also wo sei denn da der Mehrwert, das dann einem bestimmten Staatsanwalt oder einer bestimmten Staatsanwältin auch zuzuordnen, obwohl es auch immer mal wieder Thema in Dienstbesprechungen war. Am Ende hat man es an der Stelle nicht gemacht oder ist einfach beim herkömmlichen Verfahren geblieben, trotz des Wissens, dass da vielleicht Zusammenhänge bestehen könnten.
Ja, und das ist ja durchaus bei uns in der Befragung bei Polizei auch regelmäßig kritisiert worden, weil das natürlich für die entsprechenden Beamten in der EG Resin oder auch der BAO Fokus zur Folge hatte, dass sie mehrere Ansprechpartner bei der Staatsanwaltschaft hatten und mehrere Personen über den Lauf des Verfahrens und zu diesem Zeitpunkt, muss man ja auch sagen, schon eines relativ komplexen Ermittlungsverfahrens mit über 100 Fällen, die dort zusammengezogen als Serie betrachtet wurden, untersucht wurden. Das ist ja jetzt kein leichtes Einzelverfahren, wo man die Zusammenhänge und die dahinterliegenden Strukturen leicht mal kurz erklären kann. Sie hat uns auch klar gemacht, ja, Strukturen, rechtsextreme Szene etc., das sei für die Staatsanwaltschaft auch alles irrelevant. Da sei der einzelne Fall relevant, der Zusammenhang zu anderen Straftaten, der Zusammenhang von verschiedenen Personen und den Zusammenhänge, das würde die Staatsanwaltschaft alles nicht betrachten. Wir haben sie auch nochmal gefragt, gab es denn einen Austausch? Du hast gerade angesprochen, bei Dienstbesprechungen ist einem durchaus aufgefallen, dass es andere Staatsanwälte in einem ähnlichen Tätigkeitsgebiet gab, eben im Bereich dieses Neukölln-Komplexes. Aber da gab es trotzdem auch keinen strukturierten Austausch zwischen diesen Staatsanwälten, um mögliche Informationsdefizite oder unterschiedliche Informationsstände auszugleichen. Da hat sie immer nur geantwortet, ja, was wäre denn der Vorteil gewesen, das alles zusammenzuziehen? Also das muss ich sagen, fand ich jetzt in keinster Weise überzeugend, weil sie hat überhaupt nicht darlegen können, was denn gleichzeitig der Vorurteil daran war, es verstreut auf viele Staatsanwälte, die dann auch noch viele andere Verfahren hatten, weiterzumachen.
Was ich zwar noch nachvollziehen kann, ist natürlich, dass in einem Rechtsstaat nur ganz konkrete Straftaten verfolgt werden und dann auch, wenn sie nachgewiesen sind, zu einer Verurteilung führen. Die Frage gerade im Bereich des politischen Extremismus ist ja trotzdem, dass man ein Verständnis dafür bekommen muss, wie denn die Extremistinnen und Extremisten arbeiten. Also man muss ja auch ein Verständnis für die rechte Szene haben, um auch deren Motivation Information, um auch deren Handlungen nachvollziehen zu können und auch überhaupt die Ermittlungen vernünftig durchführen zu können. Da hat man gemerkt, da war relativ wenig, ja, Einsicht vorhanden, dass das wirklich auch ein notwendiger Baustein ist, um Straftaten auch konsequent verfolgen zu können, auch entsprechend die Sachverhalte vollständig erfassen zu können. Ich fand ein Beispiel an der Stelle sehr interessant, das zwar juristisch vollkommen richtig ist, nämlich den Verweis auf den Paragraph 86a des Strafgesetzbuches. Da geht es um das Zeigen von verfassungsfeindlichen Kennzeichen, also ganz klassisch den Hitlergruß. Und da hat sie auf Schwierigkeiten verwiesen, dass nicht jeder gezeigte Hitlergruß auch gleich automatisch zu einer Verurteilung oder zu einem hohen Strafmaß führt, wenn Menschen beispielsweise das machen, weil sie betrunken sind. All das sind natürlich Sachen, die muss eine Staatsanwaltschaft in irgendeiner Form auch berücksichtigen. Es zeigt aber auch schon, dass wenn man den Begriff des Rechtsextremismus sehr, sehr eng fasst und eigentlich nur darüber redet, ja, inwiefern können wir den Hitlergruß jetzt doch noch nachweisen, dann lässt man erkennen, dass man den Rechtsextremismus in all seinen Facetten nicht wirklich durchdrungen hat und folglich den auch nicht in den strafrechtlichen Ermittlungen entsprechend widerspiegeln kann.
Ja, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, der hat auch ganz offen ausgesagt, dass sie im Prinzip selten Anregungen an die Polizei für Ermittlungsmaßnahmen insgesamt in ihrer Tätigkeit gemacht hat. Im Neukölln-Komplex konnte sie sich nicht erinnern, überhaupt einmal eine Anregung gemacht zu haben. Und da haben wir uns mit dem Fall von ebenso Graffiti-Schmierereien, die bedrohenden Inhalt hatten, also Schriftzüge, die an Hauswänden waren, beschäftigt.
Das waren nicht nur so kleine Schmierereien, das waren Beleidigungen von Rote Sau, Antifa, Nutte bis zu 9 mm Füße. Also da geht es schon um wirklich krass einschüchternde, großflächige Graffitis, die da an die Häuserwände gesprüht worden sind.
Ja, diese Ermittlungen sind relativ schnell, nachdem ein Schriftabgleich keine Ergebnisse geliefert hat, im Sande verlaufen. Und dann haben wir gefragt, warum haben sie denn da nicht noch weitere Anregungen gemacht? Warum sind denn da nicht noch weitere Schritte eingeleitet worden? Hat sie gesagt, ja, also sie wüsste auch gar nicht, was man da noch hätte machen können. BAO Focus hat im Zusammenhang mit der Übernahme der Ermittlungen durch die Generalstaatsanwaltschaft nochmal aufgezeigt, man hätte seinerzeit die Videoüberwachung in nahegelegenen Bahnhöfen, Tankstellen etc. prüfen können. Das ist nicht erfolgt. Auch gab es noch Zusammenhänge, dass mehrere der Personen Mitglied in der Roten Hilfe waren, also derer, an deren Hauswände diese Drohungen geschmiert wurden. Und auch da hat dann die BAO Focus noch weitere Ermittlungen aufgenommen zu der Fragestellung, inwiefern über beispielsweise die Zustellung der Mitgliederzeitung da eine Information abgeflossen sein könnte und die Adresssammlung durch die Rechtsextremen überhaupt erst erfolgt sein könnte. All das hat sie dann zur Kenntnis genommen. Sie hat gesagt, ja, das wissen sie jetzt auch nicht, warum man damals nicht drauf gekommen sei. Also insgesamt hat es schon sehr den Eindruck hinterlassen, dass da keine Eigeninitiative und keine großen Ambitionen mitverfolgt wurden bei der Bearbeitung dieser rechtsextremen Straftatenserie.
Vielleicht zum Abschluss dieser Zeugenbefragung sprechen wir einen Vorfall an, der uns hier über die nächsten Monate immer wieder begleiten wird. Und das ist die Rolle des Abteilungsleiters, des Oberstaatsanwalts Fenner. Der war in einen Vorfall verstrickt, der dazu geführt hat, dass die Generalstaatsanwaltschaft die Strafverfolgung für zwei sehr prominente Brandstiftungsdelikte, nämlich die Brandstiftungsdelikte an dem linken Politiker Ferhat Kocak und dem Buchhändler Ostermann an sich gezogen hat. Und dem ist vorausgegangen, dass es eine Befragung eines des Haupttatverdächtigen gab der Anschlagsserie, nämlich Thilo P. Und der hatte im Nachhinein eine SMS an einen seiner rechten Freunde geschrieben, in dem stand, da haben wir nichts zu befürchten, der Staatsanwalt ist an unserer Seite. Und das ist erstmal relativ lange unbeachtet geblieben. Als es aber aufflog, hat die Generalstaatsanwaltschaft entschieden, die Verfahren an sich zu ziehen und auch der Abteilungsleiter wurde versetzt. Da hatte sie aber auch eine ganz klare Meinung dazu und hat die uns auch mitgeteilt.
Nur einmal fürs Verständnis noch, diese Befragung von Thilo P. fand in einem anderen Fall statt, in einem Fall, wo es um einen Angriff auf einen AfD-Stand ging und die Information hat die Polizei dann wiederum aus einer Telekommunikationsüberwachungsmaßnahme auch wieder in einem anderen Fall bekommen und es gab du hast gerade gesagt, die Information blieb längere Zeit liegen. Über 2 Jahre gab es einen Aktenvermerk der Polizei, in dem das drinstand, der auch bei der Staatsanwaltschaft lag und diese Information ist aber in dieser Zeit nicht an die Leitungsebenen, weder bei der Polizei noch bei der Staatsanwaltschaft gegangen und erst als die Generalstaatsanwaltschaft im Zuge eines Verfahrens diese Akten dann auch mal zur Prüfung bekommen hat, da ist dann erst diese gerade von dir beschriebene Telefonüberwachung aufgefallen und die Konsequenzen draus gezogen worden. Die Zeugin hat hier nur ausgesagt, sie fand es infam, dass aufgrund eines solchen Vorwurfes direkt der Abteilungsleiter Fenner und auch sein Stellvertreter Storm, der den Fall bearbeitet hatte und bei dem die Akten lagen in der Staatsanwaltschaft 2 Jahre lang, dass die direkt umgesetzt wurden in der Staatsanwaltschaft in andere Abteilungen.
Da haben wir uns auch erstmal gefragt, naja, ist es dann so üblich, dass der Abteilungsleiter mit einem Zeugen redet, mit Tatverdächtigen ist das wohl eher unüblich. Bei Zeugen kommt es immer mal wieder vor. Und zwar hat die Polizei zwar die Möglichkeit, Menschen vorzuladen zur Befragung als Zeuge. Dieser Verpflichtung muss man aber nicht nachkommen. Dieses Mittel hat aber nur die Staatsanwaltschaft. Die kann tatsächlich auch Zeugen dazu bringen, dass sie vorgeladen werden müssen. Das heißt, dass sie auch erscheinen müssen. Das wäre wohl so ein Fall gewesen, hat sie uns geschildert. Aber wie gesagt, das Unverständnis, dass Herr Fenner dort in irgendeiner Weise befangen sein könnte, das hat sie ganz klar verneint. Dafür kenne sie ihn schon über 25 Jahre. Das könne sie sich nicht vorstellen. Aber gleichzeitig blieb da die Antwort aus, dass es ja vielleicht auch andere Gründe gibt, dass das Verfahren zur Generalstaatsanwaltschaft gezogen wird, außer der Verdacht, dass Herr Fenner selbst jetzt irgendwie ein Rechtsextremist wäre. Diesen Vorwurf hat meines Wissens auch niemand öffentlich geäußert.
Was wir mit ihr dann noch diskutiert haben, ist ja die Frage, das eine ist der Vorwurf, der im Raum steht, aber das andere ist der Umgang damit in der Staatsanwaltschaft und auch im Zuständigkeitsbereich von Herrn Fenner, nämlich die Nichtmeldung für 2 Jahre, Nichtmeldung in dem Fall an den Vorgesetzten von Herrn Fenner, entweder den leitenden Oberstaatsanwalt, an die Generalstaatsanwältin. Also da gäbe es ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist nicht erfolgt, weil von Herrn Storm wohl diese Information als, oder sie hat gesagt, es sei so absurd für ihn gewesen, diese Vorstellung, dass er es nicht als notwendig empfand, es weiterzuleiten. Auf die Frage hin, ob sie das denn für notwendig findet, weil also das ist ja schon, das eine ist das Aufkommen eines solchen Vorwurfs, das andere ist aber der Umgang damit. Da hat sie gesagt, ja, es sei schon so, dass man das natürlich diskussionswürdig sei, ob man das nicht weitergeben müsse, damit dann eine höhere Ebene darüber befindet, wie damit umgegangen wird, höhere Ebene im Sinne von einem Dienstvorgesetzten. Und dieser fälschliche Umgang war ja auch einer der Gründe, warum dann am Ende die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren an sich gezogen hat und auch die dienstlichen Maßnahmen ergriffen wurden.
Wir kommen im weiteren Teil der Folge auch nochmal darauf, was denn der leitende Oberstaatsanwalt zu dem Vorgang sagt. Wir springen aber erstmal zum zweiten Zeugen, nämlich auch ein Staatsanwalt. Wir springen auch zeitlich etwas voraus, nämlich zu Herr Winkler, der von 2010 bis 2014 einiges an Fällen bearbeitet hat, hier unter anderem auch einen größeren Komplex zur Seite nwberlin.net. Das war eine Seite, auf der Feindeslisten veröffentlicht worden sind, aber auch Karten, einmal von jüdischen Einrichtungen, einmal auch von linken Läden, wie sie die Nazis genannt haben, die auch dadurch ziemlich deutlich als Ziele markiert worden sind. All das hat er bearbeitet und auch wenn der Staatsanwalt zeitlich vor unserer ersten Zeugin war, hat sich das Bild in der Befragung hier doch ganz anders dargestellt.
Ja, auch da hat sich natürlich wieder die Frage gestellt, wie sind die denn, ist denn die Staatsanwaltschaft umgegangen mit dem Seriencharakter? Und dieser Staatsanwalt hat gezielt von Anfang an Fälle gebündelt, hat auch gezielt nachgefragt bei Kollegen und darum dafür gesorgt, dass Fälle zu ihm verlegt wurden, weil er den gemeinsamen Charakter der Fälle betrachtet hat. Er hat ganz offen gesagt, auch da wurde gegen unbekannt ermittelt. Auch da konnten Tatverdächtige nicht direkt ermittelt werden, sondern es ging ihm um den Modus operandi. Und das ist ja was, was wir auch in der Befragung der Polizei und zuvor auch der Befragung der Betroffenen schon eine große Rolle spielte. Der wiederkehrende Modus operandi über die vielen Jahre, die wir hier im Untersuchungszeitraum haben. Und das hat er eben gesagt, das reicht für die Staatsanwaltschaft aus, um Fälle zusammenzuführen und gemeinsam zu betrachten und da eben proaktiv tätig zu werden. Und er hat auch immer klar gemacht, für ihn ist zentral für die Arbeit als Staatsanwalt der enge und regelmäßige Austausch mit der Polizei, sowohl telefonisch, aber auch in regelmäßigen Besprechungen zusammen zu gucken, welche Maßnahmen sind noch möglich, was ist bereits erfolgt, wo kann man vielleicht noch neue Ansätze verfolgen. Und das spiegelte sich eben auch auch in seinem Vorgehen beim von dir eben schon angesprochenen Verfahren zum NW Berlin wieder, und zwar insbesondere zur Frage der Hostings der Internetseite.
Da hat der Staatsanwalt nämlich ein Rechtshilfeersuchen in die USA geschickt, wo der Server gehostet worden ist. Man muss ja auch erstmal dahinter kommen, wer birgt sich hinter diesen Internetseiten, also hat da wirklich alles unternommen. Die Spur führte dann nach Nordrhein-Westfalen, und da hat auch er nicht einfach gesagt, gut, damit ist der Fall hier für mich als Berliner Staatsanwalt erledigt, sondern hat dann auch versucht, auch wenn es jetzt keinen sofort direkten Nachweis von Verstrickungen zwischen den Berliner Aktivisten der rechtsextremen Szene und dem als rechtsextrem bekannten Host, der mit seinem Wohnsitz in NRW gemeldet war, gab, trotzdem versucht, auch da ein Verfahren anzustrengen gegen die Person in NRW, ist damit letztendlich gescheitert. Auch das kann vorkommen, aber es wurde zumindest versucht, an dieser Stelle voranzukommen, möglichst viel von dem, was an Erkenntnissen da ist, auch in Anklageverfahren zu überführen.
Und aus diesem Beispiel, aber auch aus anderen Beispielen, hat sich hier eben für uns ein Staatsanwalt gezeigt, der sehr eigeninitiativ geguckt hat, wo sind rechtliche Möglichkeiten, wo kann ich auch neue Ansätze ausprobieren, der durch dieses Zusammenführen der Fälle auch einen breiten Überblick hatte über rechtsextreme Szene, rechtsextreme Strukturen und Entwicklungen in diesem Bereich Neukölln und das eben auch mit eingebunden hat in die Betrachtung. Ich würde sagen, man kann schon festhalten, ein sehr, sehr anderes Bild, als wir vorher bei der ersten Zeugin hatten.
Und definitiv, vor allem, es ist ja zwar auch teilweise dann in dem Fall des Dennis G. aus Dortmund nicht erfolgreich gewesen. Dieses Verfahren konnte nicht eröffnet werden, aber an anderer Stelle gab es ja dann auch folglich aufgrund der Postings auf der Seite auch Hausdurchsuchungen. Es kam auch da zu Anklagen, es kam auch dort zu Funden von Beweismitteln, wo auch versucht worden ist, die wiederum Straftaten zuzuordnen. Ein Stichwort waren hier die Bitumen. Bitumen, die wurden nämlich an einem Anschlagsziel gefunden, und da gab es dann bei einer Hausdurchsuchung eines potenziellen Tatverdächtigen ebenfalls einen Fund von Bitumen. Da kam man dann letztendlich zu dem Schluss, dass das leider sehr übliche Waren waren, die man nicht mehr zuordnen konnte, ob sie jetzt aus der gleichen Charge sind, weshalb daraus nicht weitere Anklagemöglichkeiten entstanden sind. Aber es wurde an dieser Stelle überprüft, ob man es zur Anklage bringen kann.
Vielleicht zum Abschluss noch der Hinweis, wir trachten ja auch immer wieder die Frage, inwiefern ist die Einleitung eines Verfahrens nach § 129 Strafgesetzbuch zur Bildung einer kriminellen Vereinigung hier mal Thema gewesen. Er hat gesagt, ja, Berlin haben wir das nicht geprüft, aber in Brandenburg auch im Zusammenhang mit einer Anschlagsnacht 2012, wo auch Anschläge in Brandenburg passiert sind, da wurde das durchaus mal geprüft. Das waren Anschläge in Zossen und in Wassmannsdorf. Das werden wir noch näher ins Auge nehmen, weil wir in einer der folgenden Sitzungen auch einen Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft aus Brandenburg befragen werden, genau zu diesem Zeitraum rund um 2012.
Und damit kommen wir zu unserem dritten Zeugen. Ihr merkt, wir hatten wieder eine etwas längere Sitzung, die auch bis in den späten Nachmittag reingereicht hat. Als letzter Zeuge des 10. Januar war der leitende Oberstaatsanwalt Raupach bei uns im Ausschuss. Der ist der Leiter der Staatsanwaltschaft, also der sitzt über den Hauptabteilungsleitern und war zuvor tatsächlich der Hauptabteilungsleiter im Bereich des Staatsschutzes, also der politisch motivierten Straftaten. Und seit 2017 ist er der leitende Oberstaatsanwalt und damit vor allem in den hochbrisanten politischen Vorgängen, auch bei der Beantwortung von Anfragen involviert. Also hatte erstmal auch dargestellt, dass er selber auch ein persönliches Interesse hatte, dem Rechtsextremismus in Deutschland entgegenzuwirken, dort strafrechtliche Ermittlungen, auch strafrechtlich neue Wege zu gehen, wie man effektiv und zielgerichtet Strafverfahren eröffnen kann, um dem Rechtsextremismus in Deutschland Einhalt zu gebieten. Also jemand durchaus auch mit einem politischen und rechtlichen Gespür für das Thema, und den haben wir natürlich auch zum Neukölln-Komplex gefragt, inwiefern denn in seiner Zeit, also seit 2017, er damit befasst war, und da kann man sich schon vorstellen, vorstellen. Da kommt einiges zusammen, nicht nur aufgrund von Anfragen, die im Abgeordnetenhaus geschrieben worden sind, sondern auch aufgrund der intensiven Aufarbeitung, zum einen durch die Polizei ab 2018 mit der BAU Fokus, aber genauso mit den Sonderermittlern durch die Innenverwaltung. Also da war in seiner Zeit auch das durchaus öfter mal Thema, auch auf seinem Schreibtisch.
Ja. Ab 2018 spätestens hat er sich mit den Fragen beschäftigt. Das ist auch wenig verwunderlich, die Brandanschläge, von der eben schon erwähnt wurden, auf Ferhat Kocak und den Buchhändler Hans Ostermann, sind Anfang 2018 passiert. Wir haben ihn mit der Frage konfrontiert. Der LKA-Leiter Steyhoff hat ja sehr ausführlich in seiner Befragung bei uns auch Kritik geübt an der Arbeit der Staatsanwaltschaft. Da geht sowohl um die fehlende Einhandbearbeitung, die zu diesem Zeitpunkt immer noch der Fall war. Da geht es aber auch darum, dass Akten häufig lange bei der Staatsanwaltschaft lagen, die aus Sicht der Polizei schon anklagereif waren, um die Frage, dass man lange auf Beschlüsse warten musste oder die dann gar nicht erfüllt sind, auf das Auseinanderziehen von Fällen etc. etc. Dazu haben wir ihn befragt und er hat am Anfang gesagt, ja, das sei ihm irgendwie gar nicht bekannt, diese Kritik, und die sei gar nicht zu ihm hochgekommen als Leiter.
Zumindest die letztere, also das wäre ihm nicht bekannt und er sehe jetzt auch nicht, dass dort Verfahren absichtlich liegen geblieben wäre. Zumindest sei ihm das nicht zu Ohren gekommen. Zur Frage der Einhandbearbeitung hat er sich dann aber doch erinnern können und auch eine Stellungnahme dazu abgegeben.
Genau, er hat dann doch sich erinnert nach dem Hinweis, dass es Anfang 2020 ein Gespräch mit dem LKA-Leiter Steyhoff gab, wo eben diese Kritik geäußert wurde und dass er dann auch an der Bündelung der Fälle eben beim Staatsanwalt Storm, das haben wir eben schon erwähnt gehabt, vorgenommen hat, um den Neukölln-Komplex dort weitestgehend zusammenzuführen und Schritt für Schritt immer weiter zu bündeln. Also da wurde dann auch von ihm angewiesen, dass eine Änderung vorzunehmen ist, weil das bisherige Verfahren nicht als effizient in der Zusammenarbeit mit der Polizei betrachtet wurde.
Dann glaube ich, der wesentliche Teil unserer Befragung von ihm richtete sich natürlich auch um den Umgang des Hauptabteilungsleiters Fenner und auch zu der Frage, wie lief denn diese Übergabe der Verfahren an die Generalstaatsanwaltschaft?
Ja, da hat er uns den Vorgang geschildert, weil die Frage ist ja erstmal, wie kommt das überhaupt zum leitenden Oberstaatsanwalt? Und ihn hat die Generalstaatsanwältin Frau Koppers darüber informiert, nachdem der Fall in der Generalstaatsanwaltschaft aufgefallen war, hat ihn über das eben schon von uns geschilderte Gespräch, was abgehört wurde, informiert, auch über die Vernehmung. Und da waren sich die beiden gleich relativ schnell einig, dass sie Konsequenzen ziehen müssen aus diesem Fall. Zum einen aus dem konkreten Fehler, den hat er auch ganz klar so benannt, dass es ein klarer Fehler ist, dass dieser Vorfall nicht vorher gemeldet wurde. Und da hat er sowohl bei sich im Haus die Staatsanwaltschaft im Blick gehabt, aber auch die Frage, warum ist es beim LKA eigentlich nicht auf Führungsebene gegangen, und hat das auch Herrn Steyhoff, den LKA-Leiter, im Nachgang gefragt. Aber als zweite Ebene eben auch, hat er gesagt, es wiegt schwer, dass dieser Vorwurf im Raum steht, dass Oberstaatsanwalt Fenner in irgendeiner Form befangen wäre oder nicht akkurat arbeiten könnte und auch zum Schutz des Staatsanwalts hier eine Umsetzung notwendig war.
Bei der Polizei ist dem Oberstaatsanwalt Raupach aufgefallen, dass ja in dem Vermerk, den die Polizei auch selbst geschrieben hat, genau diese SMS-Konversation fett hervorgehoben worden ist. Also etwas, was man auch, wenn man ein Dokument überfliegt, doch relativ schnell auffallen müsste. Der LKA-Leiter sagte, ihm war der Vorgang bis dato dann auch nicht bekannt. Und bei der Staatsanwaltschaft selbst war dann auch die Umsetzung aus seiner Sicht etwas, was er natürlich auch mit seinen Staatsanwälten besprochen hat, also mit den Staatsanwälten Fenner und Storm. Bei Herr Fenner hat er auch durchaus wahrgenommen, dass es dort Verstimmung gab und auch eine Unzufriedenheit, damit jetzt in eine Abteilung versetzt zu werden oder auf einen anderen Abteilungsleiterposten versetzt zu werden. Aber er hat auch verteidigt, es gibt jetzt keine guten oder schlechten Abteilungsleiterposten, denn jede Verfolgung von Straftaten ist relevant. Eine Abteilungsleitung ist eine Abteilungsleitung, auch wenn sie unterschiedliche Kriminalitätsbereiche betrachtet und verfolgt. Und bei dem anderen Staatsanwalt war das insgesamt weniger Thema, da der Staatsanwalt Storm ohnehin kurz darauf, also 2 Monate später, später in eine andere Abteilung versetzt werden wollte oder das bereits geplant war. Dennoch gab es, da wo es Konflikte gab oder wo es Nachfragen gab, auch von seiner Seite das Bemühen, dort einen Dialog aufrechtzuerhalten und auch die Entscheidung, die er auch in Absprache mit der Generalstaatsanwaltschaft getroffen hat, zu erklären und dafür auch Verständnis zu gewinnen.
Ja, dann haben wir ihn auch gefragt, inwiefern sich nochmal mit den Fällen beschäftigt wurde und der Frage, inwiefern dort die Ermittlungen vollständig gelaufen sind oder Fehler passiert sind. Da hat er gesagt, ja, das ist jetzt dann in dem Umfang nicht mehr passiert, weil die Verfahren ja relativ schnell und relativ zügig Schritt für Schritt an die Generalstaatsanwaltschaft überführt wurden, weil die Ermittlungen an sich gezogen hat und die ja dann auch die Überprüfung nochmal der Ermittlungen vorgenommen hat und auch, das können wir glaube ich sagen, aus den bisherigen Befragungen und auch der Aktenlage mit dem Wechsel zur Generalstaatsanwaltschaft hat sich ja sehr viel geändert. Die Polizei hat ab da auch berichtet, dass ihre Zusammenarbeit reibungsloser funktionierte, aber dass auch Beschlüsse schneller kamen, die Kommunikationswege kürzer waren und somit die Arbeit besser funktioniert hat. Aber es wurden auch von der Seite der Generalstaatsanwaltschaft nochmal eine ganze Reihe neuer Ermittlungsschritte in vielen Verfahren und neuer Gespräche sowohl mit Polizei als auch mit Verfassungsschutz geführt.
Darüber werden wir sicher auch in den nächsten Folgen nochmal viel ausführlicher reden. Vielleicht noch einen kurzen Ausblick oder Einblick in das, was die Staatsanwaltschaft verändert hat. Mittlerweile gibt es nicht nur die Abteilung, die sich um alle Fälle der politisch motivierten Kriminalität kümmert, sondern eine Zentralstelle. Die wurde damals noch unter Rot-Rot-Grün auf den Weg gebracht. Das heißt, dass man auch hier nicht nur die Fälle bearbeitet und auf Staatsanwältinnen und Staatsanwälte verteilt, sondern dass man auch schaut, dass in dieser Abteilung selbst mehr Wissen, mehr Informationen und auch mehr Vernetzung zur Zivilgesellschaft stattfinden und dort auch der Dialog und der Austausch gesucht wird, um auch anzuerkennen, welche Entwicklungen gibt es denn in Berlin, welche Entwicklungen sieht auch die Zivilgesellschaft und wie kann man das auch nochmal zur Verbesserung der Strafverfolgung mit einbauen. Diese Zentralstelle wird geleitet von der Oberstaatsanwältin Karl und da ist auch nochmal sehr interessant zu beobachten, im Bereich des Antisemitismus beispielsweise, also Fälle, die eine antisemitische Motivation zugrunde liegen haben, die werden dann auch wirklich alle bei zwei Staatsanwälten gebündelt. Auch dort gibt es übrigens einen Leitfaden, auch für die Polizei, wie man mit Straftaten, mit einer möglichen antisemitischen Motivation umgeht, vor allem auch, wie man sie erkennt, wie es dann weitergeht in der Bearbeitung. Was wir aber auch festgestellt haben, das gibt es für den Bereich Rechtsextremismus bisher noch nicht.
Und wir haben auch nochmal den, weil er ja der Leiter der gesamten Staatsanwaltschaft ist, gefragt, was ist denn eigentlich das Zielbild, wie sollen Staatsanwälte agieren im Verhältnis zur Polizei? Da hat er doch deutlich ausgeführt, das Leitbild für den Staatsanwalt ist, die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens. Und als Herrin des Verfahrens ist man nicht nur darauf angewiesen, was die Polizei sowieso liefert und was sie irgendwie an Vorschlägen macht, sondern es geht schon auch darum, einen eigenen Zugang zu den Ermittlungen, sich so damit zu beschäftigen, dass man auch eigene Ansätze verfolgen kann. Klar, man hat eine andere Rolle, man ist nicht Polizeibeamter, sondern ist Staatsanwalt, aber durchaus seine Ideen einzubringen, regelmäßig mit der Polizei, insbesondere in komplexeren Fällen, in den Austausch zu treten, da so kurze Wege zu haben, dass man auch ja schnell über Fragen diskutieren kann, auch mal sich mit der Polizei zusammenzutreffen und offenes Brainstorming zu machen, was könnten in einem Fall, der über längere Zeit bisher nicht erfolgreich war, was könnten neue Ansätze sein und da auch ein hohes Maß an Eigeninitiative, hat er gesagt, es sind viele Dinge, die zur Staatsanwaltschaft kommen, hätten das aus seiner Sicht auch von vornherein, dass sie da eben nicht nur irgendwie abzeichnen und dann vor Gericht das Verfahren führen wollen, sondern dass sie auch einer eigenen Ermittlungstätigkeit unterwegs sein wollen. Und das haben wir, glaube ich, gerade schon erkennen lassen, ist jetzt das Bild, was ich beim zweiten Zeugen des Tages wiedergespiegelt hat, dieses Bild des Staatsanwalts, was sich bei der ersten Zeugin gar nicht wiedergespielt hat und was sich, wir haben ja auch schon im Zusammenhang mit den Morden an Burak Bektaş und Luke Holland Staatsanwälte befragt, da hat sich das auch nur sehr unterschiedlich dargestellt, wie aktiv und ja wie eigeninitiativ die jeweiligen StaatsanwältInnen ihre Rolle interpretieren.
Also bisher Licht und Schatten bei der Staatsanwaltschaft, aber wir sind ja auch erst am Anfang. Es geht weiter mit der nächsten Sitzung Ende Januar. Dort haben wir weitere Staatsanwältinnen und Staatsanwälte geladen. André, wer ist denn in der nächsten Sitzung bei uns zu Gast.
Wir haben ja den Fall, dass ab August 2020 die Ermittlungen an die Generalstaatsanwaltschaft gezogen wurden. Dort waren es vor allem die Staatsanwälte Hennies und Reinsdorf, die die Ermittlungen übernommen haben, neben natürlich den Führungskräften, Frau Koppers und Herrn Feuerberg, die da auch ein Auge drauf hatten. Aber die beiden haben vor allen Dingen Großteil der Akten bearbeitet. Die werden das nächste Mal als Zeugin befragt werden und außerdem der gerade schon genannte Herr Storm, eben der ehemalige stellvertretende Abteilungsleiter der Staatsschutzabteilung, der aber auch der Sachbearbeiter für größere Teile des Neukölln-Komplexes war und eben auch derjenige war, der im Zusammenhang dem Vorwurf der Befangenheit von Herrn Oberstaatsanwalt Fenner zu tun hatte und diese Akten in seinem Bestand hatte und in der Folge auch umgesetzt wurde. Die drei Zeugen werden wir das nächste Mal befragen und die nächste Sitzung ist ein bisschen abweichend von unserem Rhythmus am Freitag, den 31. Januar.
Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ihr seid wieder auf dem Laufenden und wir melden uns natürlich nach der nächsten Sitzung. Wir hatten heute hier nebenher immer mal wieder technische Probleme bei der Aufzeichnung, hoffen, dass das auf die Qualität des Podcasts nicht ganz so viel Einfluss hatte und ihr uns gut folgen konntet. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch erstmal ein gutes Durchkommen durch den Berliner Winter. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin.
Bis dahin.